Das hast du wirklich getan. Du hast deine Güte auf liebevolle Weise gezeigt. Und das können sicherlich nicht nur die beiden sagen, die heute ihren Geburtstag feiern. Das können wir alle miteinander dir bekennen an diesem Morgen. Und wir haben ja schon so vieles vergessen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten du gegeben hast an Beweisen deiner Güte. Und so geben wir dir auch heute Morgen die Ehre und danken dir dafür, dass du unser Leben in deine Hand genommen hast und dass du uns neues, ewiges, unvergängliches, göttliches Leben geschenkt hast und dass du mit deiner umfassenden Liebe unser Leben umhüllst und es in deine Planungen und in deine Gedanken hineingenommen hast. Was haben wir es gut? Gelobt seist du. Und wenn wir jetzt heute Morgen hier sind, dann sind wir deswegen da, weil wir gerne ein Wort von dir hören wollen. Wir erkennen das immer klarer, immer deutlicher, dass wir Worte aus der Ewigkeit brauchen in unsere Zeit hinein. Dass wir etwas benötigen, was Bestand hat, was Gottes Qualität hat, was uns den Anker der Ewigkeit verdeutlicht, an der wir hängen, was besteht, wenn alles vergeht, was Orientierung gibt über die Zeit hinaus. Und wir bitten dich auch an diesem Morgen, dass im Lesen, Hören, ausgelegt bekommen deines Wortes, dein Wort bei uns ankommt. Tu uns diese Gnade an. Zeig uns auch darin deine Güte, dass du zu uns sprichst. Wir hoffen auf dich. Wir rechnen mit dir. Wir erbitten es von dir. Amen.
Also, Mose in Ägypten, lass mein Volk ziehen. Da sind ganze 7 Kapitel hier aufgeschrieben worden. Das geht natürlich nicht. Trotzdem die großen Linien. Wir versuchen, den roten Faden zu finden. Am Ende des 4. Kapitels in 2. Mose, ich glaube, da waren wir gestern, haben Mose und Aaron die Ältesten von Israel versammelt und ihre Zeichen auch gezeigt. Und die haben das geglaubt. Stehen also hinter Aaron und Mose, jetzt kann es anfangen. Und dann, wir haben auch gesehen in Vers 31 von Kapitel 4, da glaubte das Volk, auch sie, als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, dann neigten sie sich und beteten an. Und dann findet in Kapitel 5 das erste Gespräch mit Pharao statt. Habe ich gestern auch ganz kurz schon was erwähnt, dass sie um einen kurzen Sonderurlaub gebeten haben, also nicht direkt gesagt haben, wir wollen auf immer ziehen. Und sie haben gesagt in Vers 3, wir wollen 3 Tagesreisen weit, Kapitel 5, in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Das war eigentlich eine verständliche Frage. Die Juden konnten ja nicht in Ägypten ihre Opfer bringen, denn die Tiere waren dort heilig. Dann hätte man sie gelyncht, das hätten sie nicht überlebt. Also war das eigentlich eine Frage, die Pharao verstehen sollte. Aber er ist natürlich nicht bereit. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Er sieht natürlich nur, dass er Sklaven hat. Die kann er also nicht entbehren, auch nicht einmal 3 Tage. Er sieht vielleicht auch die Gefahr, die kommen vielleicht nicht mehr zurück. Geht hin an eure Lasten. Und weiter sprach der Pharao und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Also zuerst hat er gesagt in Vers 2, und das ist ganz schockierend, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Hier ist ein Pharao, der natürlich selbst einen Gottstatus hat. Er ist selbst Gott, er kann das nicht anerkennen, dass es auch andere Götter gibt, die was zu sagen haben. Zwar hat er auch Götter angebetet, aber wer ist dieser Herr? Ich kenne ihn nicht und eigentlich sagt er damit auch, ich bin nicht bereit, ihn überhaupt kennenzulernen. Was soll ich mit ihm? Und ich will Israel nicht ziehen lassen. Ja, und dann folgt eine lange, schwere Zeit. Vers 6, der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Sie sollen hingehen, sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Also der Mann ist aufgeregt und macht das jetzt alles viel schwerer. Harte Arbeit, jetzt wird es unmenschlich, jetzt wird es menschlich unmöglich, die Anzahl von Steine oder was sie halt machen mussten, wirklich zu schaffen. Denn sie müssen zuerst noch das alles suchen, Stroh und Lehm, was sie vorher bekommen haben. Und auch Mose wird gestraft. Denn nicht das Volk, nicht nur das Volk, kriegt eine härtere Arbeit. Wir lesen in Vers 20, dass die Aufseher der Kinder Israels Mose und Aaron antrafen und sie sprachen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Ich denke, Mose sieht sich hier mit einem auch uns bekannten Problem konfrontiert. Wir sind gehorsam und es geht nicht unbedingt direkt gut. Es sieht sogar schlechter aus. Wie kann das sein, dass wir Gottes Anweisungen befolgt haben und dass gleich Schwierigkeiten anfangen? Das ist für Mose und Aaron bestimmt nicht einfach gewesen, dass das ganze Volk gesagt hat, also was habt ihr hier gemacht? Es ist alles nur wegen euch schlimm geworden. Und später in der Geschichte lesen wir auch, dass das Volk Mose und Aaron sagt, wir haben euch schon damals gesagt, lasst ab von uns, wir bleiben hier lieber so, wie es war, wir können das irgendwie aushalten, aber macht doch nicht so viele Schwierigkeiten. Der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt. Und jetzt macht Mose das, was man in einer solchen Situation macht, das ist der einzige Weg. Er wandte sich an den Herrn. Vers 22. Auf Hebräisch heißt es eigentlich, er kehrte zum Herrn zurück. Er ging zu dem Herrn, der ihn beauftragt hatte und sagt, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Vers 22. Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht errettet. Das ist der Mann, der ein Freund Gottes genannt wird. Die Beziehung wird sich immer mehr vertiefen. Das ist ganz wunderbar, das zu verfolgen. Und hier sieht man, dass er so ehrlich vor Gott steht und sagt, Herr, wie gibt es das? Wie gibt es das, dass du dein Volk nicht errettet hast? Aber Mose muss noch lernen zu warten. Und muss auch noch lernen, dass in diesem Warten oft ein sehr starkes Leiden liegt und dass das ein höheres Ziel hat, dass nicht alles direkt so werden kann, wie wir uns das wünschen, weil Gott anders denkt und weil seine Gedanken viel höher sind als unsere und es kommt tatsächlich noch einiges auf Mose zu. Und Gott geht zuerst mal barmherzig ein auf den Vorwurf von Mose, denn es war ein Vorwurf, oder? Und er sagt in Kapitel 6, da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Du wirst das sehen, Mose. Eigentlich liegt hierin auch der Gedanke, bitte Geduld. Du wirst es sehen, du sollst sehen, was ich dem Pharao tun will, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr, Yahweh, habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr. Und ich will euch aus den Lasten Ägyptes herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. und ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptes herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Es wird alles so gehen, wie ich es gesagt habe, sagt der Herr. Und ganz interessant, ich bin Abraham, Vers 3, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Das ist nicht so zu verstehen, dass der Name Yahweh noch nicht bekannt war. In 1. Mose 14, Vers 22 und in 1. Mose 17, Vers 1 hat Abraham schon von Yahweh geredet. Und Jakob hat auch von Yahweh geredet in 1. Mose 49, 18. Aber offenbart hat Gott sich an die Erzväter als El Shaddai, als der Allmächtige, der genug ist, als Beschützer. Erst bei Mose entfaltet er den Gottesname Yahweh inhaltlich. Und sagt er, was der Name bedeutet. Er wird seine Verheißungen erfüllen auf eine Weise, die man vorher noch nicht gekannt hat. Er wird jetzt zeigen, was Yahweh bedeutet. Und zwar so, wie es die Erzväter noch nicht erlebt haben. Und wir finden diese Verheißungen in den Versen 6 bis 8. Ich habe sie vorgelesen. Ich bin der Herr, ich will euch aus den Lasten Ägyptes herausführen. Ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Ich will euch erlösen und ich will euch aus meinem Volk annehmen. Das ist eine vierfache Verheißung. Zuerst, ich werde euch herausführen. Zweitens, ich werde euch von den Lastarbeiten befreien. Drittens, ich werde euch erlösen. Ich werde euch herausführen, ich werde euch von den Lastarbeiten befreien, ich werde euch erlösen, ich will euch annehmen zu meinem Volk und dann eigentlich auch noch fünf, ich werde euch in das Land bringen. Ich weiß nicht, ob Sie je eine Sedermahlzeit gefeiert haben. Da stehen vier Becher auf dem Tisch, die symbolisieren je einen Aspekt der Befreiung. Herausführen, Errettung, Erlösung und Annahme. Das sind die vier Becher. Und ein fünfter Becher steht unberührt mitten auf dem Tisch. Er ist bestimmt für Elia, für den Feuerläufer Jesu. Und er symbolisiert das zukünftige messianische Königreich, die fünfte Verheißung, ich werde euch in das Land bringen. Das Reich Gottes, das zukünftige Reich Gottes. Gott ist treu. Man sieht, wie viel hier in diesem einen Vers verborgen liegt, oder? Wie groß das ist. Gott tut, was er verheißen hat, dennoch folgt eine Zeit, worin das überhaupt nicht sichtbar ist. Denn Pharao gibt nicht nach. Und es bleibt für uns ein Mysterium, warum Gott das zulässt oder stärker noch, warum die Verhärtung des Herzens Pharaos Gottes Plan war. Aber Gott gibt selbst den Grund dafür, er macht ihn bekannt in 2. Mose 7, Vers 3. Und da sagt er, ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Gott braucht, wenn man das so sagen kann, Zeit. Gott will sich Zeit nehmen, um seine Größe zu zeigen. Und aus dem Grund verhärtet sich das Herz Pharao, teilweise seine Aktion, teilweise Gottes Aktion, damit Gott so viele Zeichen tun kann, dass wir bis heute davon reden. Von allem, was bei der Vorbereitung für den Auszug geschehen ist. Wie groß sich Gott gezeigt hat. Die Wunder, die Taten Gottes werden für alle sichtbar sein. Und die ganze Welt, auch Ungläubige, wissen davon. Wir erinnern uns, dass Gott Mose und Aaron zwei Zeichen gegeben hatte, die beweisen sollten, dass sie von Gott gesandt waren. In 2. Mose 7, Vers 10 handeln sie eben, stehen sie wieder vor dem Pharao. Sie handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin, und er wurde zur Schlange. Aber, Vers 11, da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen, und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Also die Zauberer Ägyptens konnten hier ein Stück weit mitkommen. Sie konnten, diese Magier, konnten Schlange bewegungslos machen und dann wieder erwecken. Aber dann wurden ihre Stäbe von Stab Aarons verschlungen. Anders gesagt, die Magier konnten ein Stück weit mitkommen, dann aber sind sie Gottes Männer unterlegen gewesen. Und wir hören von solchen Dingen auch im Neuen Testament, dass Gott durch seine Kinder Wunder tun kann, aber dass auch der Feind Wunder tun kann durch Menschen. Auch in unseren Tagen gibt es Wunder auf zwei Seiten. Und in 1. Korinther 12, Vers 10 wird uns gesagt, wie wichtig das ist, dass wir unterscheiden, wo ein Wunder herkommt, wo dahinter steht. Ob das ein Wunder Gottes ist oder ein Wunder des Feindes. Ja, dann kommen natürlich die 10 Plagen, 2. Mose 7, 14 bis 12, 29. 10 Plagen von 2. Mose 7, 14 bis 12, 29. Wir finden sie auch in den Psalmen 78 und 106 zurück. Da werden sie auch aufgelistet. Psalm 78, Verse 44 bis 51 und Psalm 106, die Verse 28 bis 36. Die Plagen haben ein vierfaches Ziel. Zuerst sind sie ein Gericht an Ägyptens Götzen. Das ist das erste Ziel Gottes gewesen, 2. Mose 12, Vers 12. Ich, Jahwe, will an allen ägyptischen Göttern ein Strafgericht vollziehen. Das erste Ziel der Plagen, Gott will die Götzen Ägyptens richten, 2. Mose 12, Vers 12. Zweitens, also übrigens wurde dieses Gericht Gottes über die Götzen Ägyptens schon Abraham angekündigt in 1. Mose 15 in den Versen 13 bis 14. Ganz interessant, wurde Abraham schon gesagt, dass Gott die Götzen Ägyptens richten würde. Zweitens, die Plagen sind gemeint als Zeichen Gottes an die Ägypter. Die sollen erkennen, dass der Herr des Volkes Israel der einzige wahre Gott ist. Drittens, die Plagen sind gemeint als Zeichen an Gottes Volk. Viele Israeliten waren in Ägypten nicht frei geblieben von Götzendienst. Davon spricht zum Beispiel der Prophet Hesekiel in Hesekiel 20, Verse 5 bis 9. Wir denken auch an das goldene Kalb. Sie waren nicht frei geblieben von Götzendienst, also dienten die Plagen Gottes auch dafür oder dazu, dass die Kinder Gottes überzeugt sein würden von seiner Allmacht. Und dass der Gott Israels nicht irgendein Wüstengott ist, das sollten alle wissen, er ist der Gott des Himmels und der Erde. Schließlich, 4, sind die Plagen nach 2. Mose 6, Vers 5 gemeint zur Befreiung der Israeliten. Sie sind gemeint zur Befreiung der Israeliten. Man kann die Plagen, das ist sehr interessant, auf verschiedene Weisen einteilen. Ich mache jetzt mal in Gruppen von 2. Die ersten 2 Plagen haben den Nil gemeinsam. Da geschieht etwas mit oder im Nil. In den nächsten 2 Plagen geht es um Ungeziefer, um Mücken und Fliegen. In den nächsten 2 Plagen, 5 und 6, werden Menschen und Tiere krank. Da kommt es immer näher, da werden Menschen und auch ihre Tiere krank. In der siebten und in der achten Plage werden Acker und Vegetation vernichtet. Jetzt geht es um die Nahrung des Volkes. Und bei den letzten zwei Plagen, 9 und 10, geht es um die große Finale, kein Licht, sondern Finsternis und die Rettung in der Nacht. Für die erste Plage, Kapitel 7, Vers 14, bekommt Mose den Auftrag, Vers 15, geh hin am Morgen zum Pharao. Siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange geworden ist, und sprich zu ihm. Der Pharao ist nicht nur am Fluss gewesen, um sich zu baden. Er war jeden Tag da, weil der Nil der wichtigste Abgott in Ägypten war. Man ging auch dorthin, um den Nil als Gott anzubeten. Man war ja von dem Nil abhängig für die Fruchtbarkeit des Landes. Von diesem Fluss war man abhängig, beziehungsweise von den Flussgöttern. So hat man das gesehen. Und es wurden beim Nil religiösen Ritualen vollzogen, wobei der Nil gepriesen wurde. Und der Pharao soll jeden Morgen mit seinen Wahrsagepriestern zum Nil gepilgert sein, um dort anzubeten. Was merkwürdig ist, denn er sah sich selbst auch als Schöpfer des Nils. Das ist ein bisschen komisch. Er war selbst Gott, er sah sich als Schöpfer des Nils, aber er musste doch auch den Nil anbeten und die Nilgötze. Nicht ganz logisch. Und jetzt soll Mose hin, um auf Pharao zu warten mit einer Botschaft Gottes: Das Wasser des Nils wird verpestet werden, es wird in Blut verwandeln. Und das betrifft nicht nur der Nil, sondern alle Wasser Ägyptens, sogar das Wasser, das man in Wasserbecken oder in Gefäßen aufbewahrt hatte. Man würde weder Wasser zum Trinken noch Fisch zum Essen haben, denn die Fische würden natürlich sterben. Sprich zu dem Pharao. Der Herr, der Gott der Hebräer, Kapitel 7, Vers 18, 16, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast nicht hören wollen, darum so spricht der Herr. Siehe, ich werde das Wasser schlagen mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, sodass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird. Und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Eigentlich wird Pharao gewarnt. Es wird so sein. Eigentlich hätte er noch umkehren können. Aber wir lesen natürlich nichts davon. Kapitel 8, sage zu Aaron, strecke deine Hand und deinen Arm aus über die Nilarme. Ich bin ein bisschen nach vorne, entschuldige. Vers 20, Kapitel 7. Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben. Der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Und es kommen wieder die Magier. Die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten, und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie es der Herr gesagt hatte. Also die Zauberer haben das nur noch schlimmer gemacht. Die haben noch was hinzugefügt. Ich denke, es muss furchtbar gewesen sein. Man stellt sich vor, man steht vor einem Fluss und da ist kein Wasser drin, sondern Blut, und das hat 7 Tage gedauert. Interessant ist eine Parallele mit diesem ersten Wunder Gottes in Ägypten und mit dem ersten Wunder Jesu in Kana. Hier wird Wasser in Blut verwandelt, in Kana wurde Wasser in Wein verwandelt. Das eine bringt Kummer und Leid, das andere bringt Freude. Ja, dann kommt die zweite Plage, Kapitel 7, Abvers 26. Geh hinein zum Pharao, sagt Gott wieder, und sprich zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Immer wieder, das ist, was ich will, Pharao. Das ist, was ich will. Aber wenn du dich weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Frischen plagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln, die sollen heraufkommen in dein Haus und in deine Schlafkammer und auf dein Bett, auch in die Häuser deiner Knechte, unter dein Volk, in deine Backöfen, in deine Backtröge. Und die Frösche sollen auf dich und auf dein Volk und auf alle deine Knechte kriechen. Ich mag Frösche nicht so. Ich kann sie auch nicht anrühren, ehrlich gesagt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die in meinem Bett wären. Und überall und im Küchenschrank und im Mehl. Und so war das. Das Wasser war wieder gesund im Nil, das war vorbei, jetzt kommt das Nächste. Bei der ersten Plage ist es um einen Götzen gegangen. Der Nil war ja ein Abgott, aber jetzt ist das wieder so. Es gab eine weibliche Nilgöttin, Hektet, H-E-K-T-E-T, und die wurde als Frau, die hatte ein Abbild, und das war eine Frau mit dem Kopf eines Frosches, Hektet. Die Muttergöttin des Nils, sie war die Göttin der Fruchtbarkeit und sie war die Schutzherrin der Hebammen. Ägyptische Hebammen trugen Amulette mit dem Bild eines Frosches. Und der Frosch sollte also bei der Geburt helfen. Und wir erinnern uns, die zwei Hebammen am Anfang der Geschichte, die die Jungs von dem Volk Israel töten sollten, jetzt werden diese Hebammen oder die Göttin der Hebammen wird geschlagen. Die Beschützerin der Hebammen. Und alle Einwohner Ägyptens sind betroffen, auch Pharao. Nur Goshen, das Gebiet, wo die Hebräer leben, wird geschont. Kapitel 7, Vers 27. Ich lasse dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln. Später entdecken wir, Goshen wird geschont. Also bei den Israeliten ist nie etwas los. In ihrem Gebiet ist nie etwas los. Diesmal, wir sehen, dass die Plage dann noch größer wird. Der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand und deinen Stab aus. Und Aaron streckte seine Hand über die Wasser aus und die Frösche kamen und bedeckten das Land. Und ja, es ist immer wieder klar, Pharao ruft Mose und Aaron und sprach, bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt und von meinem Volk. Das ist das erste Mal, dass er sich ein bisschen hilflos zeigt. So will ich das Volk ziehen lassen. Eine Verheißung. Aber wir wissen, dass als dann Gott reagiert hat und die Frösche weggenommen wurden, da wird alles wieder normal, so wie es war im Herzen des Pharao. Mose und Aaron sind in Vers 8 von Kapitel 8 von Pharao weggegangen. Mose hat zum Herrn geschrien wegen der Frösche und der Herr handelte nach dem Wort Mose. Und die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen, auf dem Feld. Sie häuften sie zusammen, kann man sich nicht vorstellen. Hier einen Haufen und dort einen Haufen und das Land stank davon. Und jetzt Vers 11. Als aber der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, verstockte er sein Herz und hörte nicht auf sie, so wie es der Herr gesagt hatte. In dieser Geschichte ist der Pharao der böse Mann. Aber ich muss sagen, dass ich manchmal nicht so anders bin wie Pharao. Da bitte ich Gott um etwas und habe ihm vielleicht etwas verheißen und sobald etwas eintrifft, dann vergesse ich das vielleicht wieder und mache so weiter, wie ich bis jetzt gelebt habe. Zwar nicht mit einem verstockten Herzen hoffentlich, aber doch ungehorsam. Und da sprach der Herr zu Aaron, stecke deinen Stab aus und schlage den Staub auf die Erde, dass er zu Mücken werde. Jetzt kommt die vierte Plage, da gab es keine Vorwarnung. Diesmal keine Vorwarnung, Pharao wird also überrascht und besonders ist natürlich nicht, dass es hier Mücken gibt, denn die gab es überall in Ägypten, das waren lästige Stechmücken, aber das Wunder hier ist, dass die Mücken aus dem Staub der Erde entstehen. Aaron streckte seine Hand aus, Vers 13, mit seinem Stab und schlug in den Staub auf der Erde und die Mücken kamen. Aus dem Staub der Erde. Und dieses Mal kapitulieren die Zauberer. Vers 14, die Zauberer versuchten mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und das Vieh und da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes, Die Zauberer sind hier schon mal überzeugt und warnen Pharao. Haben gesehen, hier kommen wir nicht mit. Dieser Gott ist doch größer, als wir meinten. Und sie warnen Pharao. Aber das Herz des Pharao war verstockt. Er hörte nicht auf sie, wie der Herr es gesagt hatte. Dann kommt die vierte Plage, die mit dem Ungeziefer, worunter Hundsfliegen, nach Vers 25, die ernähren sich von Blut von Menschen und Tieren und setzen sie auch ganz gerne auf Augenglieder oder Augenranden und versuchen Augenleiden, manchmal sogar Blindheit. Und nun muss Mose zum zweiten Mal morgens zum Nil, um mit dem Pharao zu sprechen. Vers 16 in Kapitel 8. Mache dich morgen früh auf und tritt zum Pharao, siehe, er wird ans Wasser gehen und spricht zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, so siehe, ich will über dich und über deine Knechte und über dein Volk und über deine Häuser Hundsfliegen kommen lassen, dass die Häuser der Ägypter und das Feld, auf dem sie sind, voller Hundsfliegen werden sollen. Und dann Vers 18. Ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt, sodass dort keine Hundsfliegen sein sollen, damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. Und ich will ein Zeichen der Erlösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Das muss sehr trostvoll gewesen sein für die Israeliten. Sie werden geschont. Ich will einen Unterschied machen, sagt Gott eigentlich, zwischen deinem und meinem Volk. Und Gottes Volk erlebt diese Plage nicht. Und dann erlaubt Pharao es Mose in Vers 21, geht hin, opfert eurem Gott in diesem Land. Ein Kompromiss. Ihr dürft opfern, aber tu es in meinem Land. Aber das kommt nicht in Frage. Weil Gott gesagt hat, dass sie wegziehen sollen. Und zweitens, ich sagte das schon, die Ägypter würden das nicht akzeptieren, dass man Stiere oder Widder in ihrem Land opfern wird, weil das heilige Tiere waren. Das war einfach nicht machbar. Und dann kommt ein zweites Angebot in Vers 23. Zuerst fragen sie, wir wollen nur 3 Tagesreise gehen. Dann sagt er in Vers 24, ich will euch ziehen lassen, aber zieht ja nicht weiter. Er will da ein bisschen eine Grenze setzen. Ihr dürft ziehen, aber beide Vorschläge, opfern in meinem Land, in Ägypten, und ein bisschen ziehen, aber nicht weiter, sind Kompromissvorschläge, die Mose nicht akzeptieren kann. Wie uns in dieser Welt auch oft Kompromissvorschläge gemacht werden, oder? Also nicht so radikal sein mit eurem Glauben. Du kannst doch hier ein bisschen nachgeben und da ein bisschen nachgeben. Das ist doch alles nicht so schlimm. Wir sollen uns doch entgegenkommen. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und Mose ist da ganz klar, er erwidert Vers 25. Ich gehe hinaus von dir und will den Herrn bitten, sagt er, dass die Hundsfliegen morgen vom Pharao genommen werden. Aber wenn du das Volk nicht ziehen lässt, dann. Und dann geht Mose in Vers 26 zum Herrn. Und der Herr erhört wieder sein Gebet. Aber Vers 28, der Pharao verstockte sein Herz, auch diesmal ließ das Volk nicht ziehen. Die fünfte Plage ist die der Viehseuche. Und in den ersten 3 Versen, Kapitel 9, macht Gott deutlich, warum sein Volk ziehen soll. So spricht der Herr, soll Mose Pharao sagen, lass mein Gott ziehen, damit es mir dient. Denn wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen, sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn über dein Vieh auf dem Feld kommen. Über Pferde, über Esel, über Kamele, über Rinder und Schafe mit einer sehr schweren Viehseuche. Und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter. Jetzt werden Tiere vernichtet. Es betrifft Pferde, die man bei der Kriegsführung brauchte. Es betrifft Esel, Lasttiere. Es betrifft Kamele, wichtig für den Handel mit anderen Ländern. Es betrifft Rinder, Schafe und Ziegen, notwendig für Arbeit, für Kleidung, für Nahrung. Und wieder werden Götzen Ägyptes angegriffen, denn man ehrte den Stier als heiliges Tier. Und die werden jetzt alle sterben. Es wurden in mehreren Orten übrigens auch eine Göttin Hathor verehrt, die durch eine Kuh oder Kuhfrau Mischgestalt repräsentiert wurde. Das trifft hart zu. Und wieder wird Gosen geschont. Und auffallend ist, dass jetzt Pharao untersuchen lässt, in Vers 7, Pharao sandte Boten hin und siehe, von dem Vieh Israels war nicht eines gestorben. Er lässt untersuchen, nachschauen, wie ist das mit den Israeliten, wie ist das mit den Hebräern. Aber gleichwohl blieb sein Herz verhärtet, sodass er sein Volk nicht ziehen ließ. Es bleibt beim Alten. Pharao gibt nicht nach und man überlegt sich, was jetzt schon alles passiert ist und wie schwer dieses Land getroffen wurde. Und dass die Magier, die Zauberer schon gesagt haben, also Pharao, dieser Gott ist stärker als wir, pass auf. Aber Pharao passt nicht auf. Und es kommt die sechste Plage, Geschwüre an Mensch und Vieh, ab Vers 8. Und hier sind Mose und Aaron auch aktiv beteiligt, denn sie sollen Ruß aus einem Schmelzofen nehmen und ihn vor den Augen des Pharaos in die Luft werfen. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron, Vers 8, nehmt eure Hände voll Ofenruß und Mose soll ihn zum Himmel werfen vor dem Pharao und dann wird er über dem ganzen Land Ägypten zu Staub werden und er wird zu Geschwüren werden, die aus Blättern aufbrechen an Menschen und Vieh im ganzen Land Ägypten. Es kann sein, dass was hier von Mose und Aaron gefragt wurde, dass das symbolisch gewesen ist für ein ägyptisches Ritual, wobei Wahrsagepriester Asche von Opfern herumstreuten. Und bei dieser Plage sind eben zum ersten Mal auch Menschen betroffen gewesen. Und für die Zauberer sind die Folgen jetzt verheerend gewesen, denn die waren auch betroffen. Vers 11, sie konnten nicht vor Mose treten wegen der Geschwüre, sie sind unrein gewesen. Sie konnten nicht mehr funktionieren. Vorher haben sie Kommentar geliefert und Zauberkünste gezeigt, aber jetzt sind sie unfähig aufzutreten. Und noch bleibt das Herz von Pharao verstockt. Vers 12, der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt habe. Das ist eigentlich das erste Mal, also bei der sechsten Plage, dass wir lesen, dass Gott das Herz von Pharao verstockte. Es ist, als hat Pharao bis jetzt sehr viel Gelegenheit gehabt, immer wieder sich zu bekehren, umzukehren. Und jetzt bestätigt oder unterstreicht Gott praktisch, wie das bei ihm aussieht. So ist das. Und jetzt ist Gott ganz aktiv dabei. Fünfmal hat er die Gelegenheit gehabt, auf Gott zu hören. Fünfmal hat er sein Herz zugemacht. Und jetzt macht Gott sein Herz zu. Es bleibt ein bisschen ein theologisches Rätsel. Und doch verstehen wir das irgendwie, wenn wir uns versuchen, in Gottes Gedanken zu versetzen. Er hat gesagt, ich will mich groß zeigen. Alle sollen erkennen, dass ich Gott bin und es wird immer noch nicht erkannt. Es wird immer noch nicht erkannt. Und Pharao opfert eigentlich sein Volk. Es geht nicht nur um ihn, es geht um sein Volk. Und man fragt sich auch, wie Mose und Aaron sich jetzt gefühlt haben. Wie lange wird das noch dauern? Wie lange kann das alles noch dauern? Auffallend ist, dass wir das Volk, Gottes Volk, in diesen Tagen nicht hören. Vorher haben sie gesagt, Mose und Aaron seien schuld an allem. Jetzt lassen sie nicht hören. Sie nehmen alles wahr. Alle Plagen, die über Ägypten ausgeschüttet werden, sie nehmen auch wahr ihre eigene Verschonung. Das auch. Wir hören sie aber nicht. Und dann bei der Ankündigung der siebten Plage, Hagel, in Kapitel 9, ab Vers 13, erfahren wir erneut, was von Gottes Motiven die Sache so sehr in die Länge zu ziehen, anstatt Pharao auszurangieren. Das haben wir vielleicht auch schon mal bei uns gedacht. Er hätte doch längst Pharao irgendwie ausrangieren können. Wir denken zurück an Gottes Worte in 2. Mose 7, 3. Ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Oder der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder zahlreich werden in Ägypten. Und jetzt soll Mose Pharao sagen in Vers 16, ich habe dich bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Ich habe dich bestehen lassen. Das soll Pharao jetzt mal begreifen und annehmen, dass es Gottes Gnade ist, dass er überhaupt noch besteht, dass es ihn noch gibt. Und dann stehen Mose und Aaron morgens früh sicherlich wieder beim Nil vor dem Pharao und Gott ist jetzt fest entschlossen, am nächsten Tag die neue Plage über das Land zu bringen. Aber diesmal bekommen die Leute, die Menschen die Gelegenheit, ihr Vieh und alles, was auf dem Feld ist, vorher in Sicherheit zu bringen. Sie haben diesen Tag noch. Sie haben noch etwas Zeit. Und dann streckt Mose seine Hand zum Himmel aus und geht es los. Wir sind in Vers 24, 23, 22. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit Hagel im ganzen Land Ägypten fällt, über die Menschen, über das Vieh, über alles Gewächs auf dem Feld im Land Ägypten. Und so streckte Mose seinen Stab zum Himmel. Und der Herr ließ es donnern und hageln, dass das Feuer zur Erde niederfuhr. Und der Herr ließ Hagel regnen auf das Land Ägypten. Es war aber zugleich Hagel und ein unaufhörliches Blitzen mitten in den Hagel hinein, so stark, dass etwas derartiges im ganzen Land Ägypten niemals vorgekommen war, seitdem es bevölkert ist. Und der Hagel erschlug im ganzen Land Ägyptens alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Und auch zerschlug der Hagel alles Gewächs auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Land, nur im Land Goshen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Manchmal sieht man am Fernsehen die Verwüstung, da ist ein Tornado vorbeigekommen in Amerika, da steht kein Haus mehr aufrecht. Und so etwa muss das hier gewesen sein. Erschreckend, furchtbar. Und Pharao ist jetzt beeindruckt, also so scheint das zu sein, Vers 27. Er sandte hin, er ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, diesmal habe ich mich versündigt. Boah, das ist eine Aussage. Das erste Mal, dass dieser Mensch sich demütigt, anscheinend. Ich habe mich diesmal versündigt, der Herr ist gerecht, ich aber und mein Volk sind schuldig. Bittet aber den Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel, so will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier bleiben. Ist der Mann aufrecht oder hat er nur Angst? Ich denke hier ein bisschen an Ahab, der da im Weingarten war und Naboth hatte umbringen lassen. Und er hat auch, als er dann gehört hatte, dass er sterben musste, da hatte er Buße getan und Gott hat das angenommen. Aber kurz darauf war alles wieder beim Alten. Bittet dem Herrn, sagt Pharao in Vers 28, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel. Und da sprach Mose zu ihm, wenn ich zur Stadt hinauskomme, so will ich meine Hände zum Herrn ausstrecken, dann wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr sein, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Ich weiß aber, dass ihr, du und deine Knechte, euch vor Gott dem Herrn noch nicht fürchtet. Das ist noch nicht wirklich tief gegangen bei dir. Du sagst zwar etwas, aber du fürchtest Gott eigentlich noch nicht. Und Mose entfernt sich hier von Pharao, er verlässt die Stadt und hebt seine Hände, also vor Gott, breitet seine Hände vor dem Herrn aus und damit hört dann die siebte Plage auf. Es ist, als zieht er sich bewusst zurück aus dem Zentrum dieser gottlosen Stadt, um Gott unbelastet im Freien zu begegnen. Und der Regen, Hagel und Donner lassen auch nach. Und dann kommt Vers 34, als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte. Und so wurde das Herz des Pharao verstockt, dass er die Kinder nicht ziehen ließ, so wie der Herr durch Mose geredet hatte. Und dann sind wir in 2. Mose 10 gekommen. Und da spricht der Herr zu Mose: Geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Hier ist dieses Erinnern, was so wichtig ist, die Geschichten, die noch immer laufen in der jüdischen Tradition, auch bei den Festen, bei der Sedermahlzeit, wo das jüngste Kind den Vater fragt, was feiern wir hier eigentlich? Wozu dienen diese Matzen? Wozu? Und der Vater antwortet und die Geschichte wird wiedererzählt und wiedererzählt und wiedererzählt. Wir können davon lernen. Wir. Dieses Erinnern, wir können davon lernen, dieses Erinnern, dieses Kennen auch unsere Geschichte, denn das ist auch unsere Vorgeschichte, was hier stattfindet. Denn das ist auch unser Herr, der hier handelt. Und die Juden sind da sehr stark. Man muss erkennen, man muss bedenken, man darf nie vergessen, dass Gott die Geschichte der Welt und die der Menschen lenkt. Dass Gott über alles und allen steht. Dann kommt die 8. Plage, da handelt es sich wieder um eine ägyptische Gottheit mit den Heuschrecken in Kapitel 10, Verse 1 bis 20. Und zwar trugen die ägyptischen Bauern oft eine Amulette in der Form einer Heuschrecken. Und sie riefen auch einen besonderen Heuschreckengott an, als sie von einer Heuschreckenplage befreit werden wollten. Und solche Plagen hat es natürlich öfters gegeben. Das war sehr gefährlich, weil die Vegetation dahinging, weil die Landwirtschaft vernichtet wurde. Und es geschieht bei der Ankündigung jetzt von dieser Plage etwas Auffallendes in Vers 6 von Kapitel 10. Mose und Aaron sind bei Pharao, haben das angekündigt, was kommen wird. Sie sollen dein Haus, Vers 6, und die Häuser aller deiner Knechte und die Häuser aller Ägypter anfühlen, wie es deine Väter und Vorväter nie gesehen haben, seitdem sie in diesem Land sind. Und er wandte sich um und ging vom Pharao hinweg. Der Mann hat Mut bekommen. Ich denke, man musste damals wie auch heute rückwärts weggehen. Ich weiß noch, dass unsere alte Königin Mutter Juliana, die sehr informell war und die hatte anscheinend immer Angst, wenn die Leute dann bei ihr gewesen waren und dann rückwärts auf diese Treppe dann zurückgehen musste. Und die soll einmal gesagt haben, das ist eigentlich so ein Blödsinn, das ist so gefährlich. Drehen Sie sich bitte normal um und gehen Sie. Ich verstehe, dass Sie Respekt zeigen wollen, aber wir wollen hier keine Unfälle im Palast haben. Das hat Pharao nicht gesagt, der wollte geehrt werden, der wollte angebetet werden, aber Mose traut sich das zu, er wandte sich um, er ging von Pharao hinweg, man sieht in seiner Haltung etwas, es wird bald zu Ende gehen. Es ist zu weit gekommen. Es ist, als zeigt er Pharao, dass auch der Himmel, dass Gott ihm jetzt den Rücken gekehrt hat. Es kann nicht länger so weitergegangen sein. Und dann wagen Diener Pharaos es, hier bei der 8. Plage, bei der Ankündigung, zum ersten Mal ihren König zu mahnen in Vers 7. Da sprachen die Knechte des Pharao zu ihm, wie lange soll uns dieser zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Zuerst waren es die Zauberer. Jetzt hat Mose dem Pharao seinen Rücken gekehrt und reden jetzt die Berater, die Knechte des Pharao. Wie lange wirst du so handeln? Es geht nicht lange. Es zeigt, dass diese Männer eigentlich schon länger überzeugt davon gewesen sind, dass das eine verlorene Sache war. Merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Und darauf lässt Pharao Mose wiederholen und der macht klar, dass es seine Absicht ist, um das ganze Volk mitzunehmen in die Wüste. Das hat er vor. Mose sprach, Vers 9, wir wollen mit unseren Jungen und Alten, mit unseren Söhnen und Töchtern, mit unseren Schafen und Rindern ziehen, denn wir haben ein Fest des Herrn. Aber das zu genehmigen, führt Pharao noch immer zu weit. Er sagt in Vers 10, ihr habt Böses im Sinn. Ihr Männer geht hin und dient dem Herrn. denn das habt ihr auch verlangt. Und dann werden sie weggejagt vom Pharao. Pharao hat gesagt, die Männer dürfen ziehen, aber die Frauen und Kinder nicht. Damit war er natürlich sicher, dann kommen die zurück. Also wieder ein Kompromissvorschlag. Und dann lässt er Mose wegjagen. Und dann kommt die Plage, die das, was noch von Ägypten übrig ist, vernichtet. Die Heuschrecken bedecken und vernichten und verfinstern das Land und fressen alles auf in Vers 15. Sie bedeckten die Fläche des ganzen Landes. Sie verfinsterten das Land. Sie fraßen alle Bodengewächse, alle Baumfrüchte, die vom Hagel übrig geblieben waren, ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und an den Feldgewächsen im ganzen Land Ägypten. Und da las der Pharao Mose und Aaron schnell rufen und sprach, ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch. Vergib mir meine Sünde nur noch dieses Mal und betet zum Herrn, zu eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir abwende. Und Mose geht wieder und betet zum Herrn und die Geschichte wiederholt sich. Vers 20, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er die Kinder Israels nicht ziehen ließ. Und dann kommen 9 und 10, Finsternis und Rettung in der Nacht. Die Finsternis, da geht es wieder um einen ägyptischen Abgott, und zwar den Sonnengott Ra, der Gott des Lichtes. Und in der 9. Plage, wo das ganze Land stockfinster wird, schafft Ra es nicht, sein Licht aufgehen zu lassen. Die Sonne kommt nicht durch. Also dieser große Gott Ägyptens zeigt sich hier machtlos und hilflos. Mose soll seine Hand zum Himmel ausstrecken. Er soll so finster werden, Vers 22 in Kapitel 1, dass man nichts mehr sehen kann. Es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land 3 Tage lang, sodass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. So finster, so dick ist die Finsternis gewesen, dass man anscheinend nicht mal eine Kerze oder eine Öllampe hat anziehen können. Die Finsternis war zu dick. Und ich verstehe, dass man sitzen blieb, denn man war völlig desorientiert. Es ist wie als ob man in einem Schrank sitzt, die Tür wurde zugemacht, es ist überhaupt kein Licht. Es muss so bedrohend gewesen sein. Und sicherlich sind auch Menschen zu dieser Zeit draußen gewesen. Und die Angst muss unheimlich groß gewesen sein. Man war in der Finsternis gefangen, es war wie eine Mauer. Man war orientierungslos und es muss bedrohend gewesen sein. Man hat sich gehört, aber nicht gesehen und niemand konnte Licht machen. Und Ra konnte kein Licht sein. Das 3 Tage und Nächte lang, stellt euch das mal vor. Und man bleibt sitzen, weil das am sichersten ist. Und dann lässt Pharao Mose zu sich rufen, versucht wieder zu verhandeln. Vers 24. Da ließ Pharao Mose rufen und sprach, geht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben. Ja, er hatte selbst nichts mehr, konnte was gebrauchen. Lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Aber Mose sprach, du musst auch Schlachtopfer und Brandopfer in unsere Hände geben. Sie haben die Tiere auch als Opfer gebraucht, dass wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen können. Aber auch unser eigenes Vieh soll mit uns gehen und nicht eine Klaue darf zurückbleiben, denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Auch wissen wir nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er sie nicht ziehen lassen wollte. Und der Pharao sprach zu ihm, geh hinweg von mir. Und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Und Mose antwortete, du hast recht geredet. Ich werde dein Angesicht nicht mehr wiedersehen. Der Pharao ist jetzt so aufgeregt, dass er Mose wegschickt und sagt, ich will dich nicht mehr sehen. Er hat doch gemerkt bei den folgenden Plagen, ich brauche Mose. Ich brauche Mose Gott. Aber hier ist was ganz Großes geschehen. Er sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Wenn ich dich wiedersehe, wirst du sterben. So hoch ist der Stolz gekommen, so groß ist der Stolz geworden. Und der Herr sprach zu Mose: Ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Und danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Er will euch loswerden. Rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Das hat er schon in einer Verheißung ganz früher gesagt. Ihr werdet nicht mit leeren Händen wegziehen. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharao und in den Augen des Volkes. Alle sind überzeugt, außer Pharao, weil der ja selber sich als Gott gesehen hat. Und Mose sprach: So spricht der Herr. Um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Und dann werden alle diese, deine Knechte, zu mir herabkommen, mir zu Füßen fallen und sagen: Ziehe aus, du und das ganze Volk hinter dir her. Und danach werde ich ausziehen. Und er ging vom Pharao hinweg mit grimmigem Zorn. Er ist also doch noch bei Pharao gewesen. Und Pharao hat ihn leben lassen. Und der Herr aber hatte zu Mose gesagt: Der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder zahlreich werden im Land Ägypten. Da sind wir wieder beim Anfang. Damit meine Wunder zahlreich werden, damit man mich als Gott erkennt und damit mein Gericht an die Götzen von Ägypten vollzogen werden. Und hier ist der Kreis sozusagen rund. Wir sind dort angekommen, wo Gott ankommen wollte. Mose und Aaron hatten alle diese Wunder vor dem Pharao getan. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er die Kinder Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Die 10. Plage wird beschrieben in 2. Mose 12, 29 bis 31, ist wohl die wichtigste Geschichte des Volkes Gottes. Das Pesachfest ist auch ihr Hauptfest. Und das ganze Geschehen ist Evangelium. Das ganze Geschehen ist symbolisch für das Evangelium Jesu Christi, die Rettung, das Blut, wohinter wir uns verstecken dürfen, wohinter wir sicher sind. Denn in der Nacht des Urteils Gottes wird sein Volk, werden seine Kinder, die ihm gehören, geschont. Sie sind sicher, weil sie sich hinter dem Blut eines Lammes verbergen, das an die Türpfosten ihrer Häuser gestrichen wurde. Und das Volk wird befreit zu einem neuen Leben. Darüber wird Andreas später sprechen. Ich lese jetzt noch 4. Mose 33, Verse 3 und 4. 4. Mose 33, 3 und 4. Folgendes sind ihre Aufbrüche, heißt es da. Sie brachen auf von Ramses im ersten Monat. Am 15. Tag des ersten Monats, am Tag nach dem Passa, zogen die Kinder Israels aus durch höhere Hand vor den Augen aller Ägypter, während die Ägypter diejenigen begruben, welche der Herr unter ihnen geschlagen hatte, nämlich alle Erstgeborenen, denn der Herr hatte an ihren Göttern Gericht geübt. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und haben in dieser Geschichte gesehen, wie groß du bist. Und wir staunen, dass wir Vater sagen dürfen, dass wir uns nicht für Gerichte fürchten müssen, weil wir gerettet worden sind durch das Blut des vollkommenen Lammes, Jesus Christus. Herr, es ist erschreckend zu sehen, wie stark, wie groß, wie furchtbar deine Gerichte sind. Und wir wollen dich anbeten als Herr. Du bist Yahweh, du bist der Allmächtige, der tut, was er verheißen hat und der nicht zulässt, dass man spottet, dass man dich verspottet. Und wir wollen dir danken, Herr, dass wir, die wir nicht einmal zu deinem ursprünglichen Volk gehören, dass wir mit einbezogen sind und zu deinem Volk gehören dürfen, dass wir wissen dürfen, dass wir in und durch Jesus Christus geliebte Kinder sind, deine geliebte Kinder, dass nichts uns trennen kann von deiner Liebe. Herr, wir sehen auch in dieser Geschichte eine Warnung. Die Warnung eines Herzens, das verstockt ist. Und wir kennen diese Härte, wir kennen diese Eigensinn, wo wir selbst auf den Thron sitzen und so handeln, als wären wir Gott, als hätten wir das Sagen. Und wir beten, Herr, schenk uns das, dass wir gehorchen, dass wir gehorsame Kinder sind, die dir nachfolgen, radikal, die nicht bereit sind zum Kompromiss, wie auch Mose es nicht war, die in dieser Welt leben und doch abgesondert leben, weil wir dir gehören. Herr, danke für alles, was du getan hast. Danke auch für deine Wunder. Danke, dass du gezeigt hast, dass du mächtiger bist als alle Götter dieser Welt. Danke, dass du der Herr bist und wir deine Kinder. In Jesu Namen. Amen.